setzen. Jedes Mal, wenn ich an einer Tankstelle vorbeifahre, schaue ich mir immer ganz genau die Benzinpreise an. Und der Grund dafür ist, glaube ich, relativ offensichtlich, denn ich möchte die Gelegenheit ergreifen, so billig wie möglich zu tanken. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber je mehr die Preise sinken, was ja nicht so oft der Fall ist, aber je mehr die Preise sinken, desto eher bin ich so in einer Zwangslage. Nämlich eine Entscheidung, die ich treffen muss, soll ich nochmal warten und darauf spekulieren, ob die Preise noch weiter fallen? Oder aber soll ich jetzt einfach tanken, um meinen Tank voll zu machen? Und dann ist es mir schon öfter mal so passiert, dass ich gedacht habe, ich warte nochmal bis morgen Nachmittag oder bis morgen früh. Und als ich dann tanken wollte oder tanken musste, waren die Spritpreise schon wieder 2, 3, 4, 5 Cent höher. Und irgendwie fühlte sich das am Ende immer so an, wie als ob ich eine Chance vertan hätte, Geld zu sparen. Als wir dieses Jahr in die USA geflogen sind, haben wir im letzten Jahr über Wochen ganz genau uns die Flüge angeschaut, nämlich die Preisentwicklung. Also wir haben immer wieder geguckt, in welcher Flugkombination, welches Datum, von wo nach wo und wann sind die Preise denn für uns irgendwie am billigsten. Also über Wochen haben wir das immer und immer wieder getan und wir haben hin und her spekuliert, sollen wir jetzt buchen oder sollen wir vielleicht nochmal ein bisschen warten, wollen wir vielleicht nochmal was an dem Datum hier und da Kleinigkeiten ändern. Also ich würde sagen, wir haben recht günstige Flüge buchen können und dafür war ich sehr dankbar, aber Tatsache ist, es waren nicht die günstigsten Flüge, die wir in all den Wochen gesehen haben. Ich bin eine Person, die möchte gerne das Beste aus ihrem Leben machen. Und zwar irgendwie in allen Bereichen. Also in allen Bereichen, auch eben in geistlicher Hinsicht. Und ja, es ist wahr, man lebt irgendwie nur einmal. Gott hat uns dieses eine Leben geschenkt. Und ich möchte die Chancen in meinem Leben wahrnehmen, die sich eröffnen. Ich möchte Gottes Führung für mein Leben wahrnehmen. Und ich möchte am Ende sagen können, ja, ich habe Führung Gottes realisiert. Ich bin im Glauben mutig Schritte gegangen. Ich möchte nicht am Ende meines Lebens mir eingestehen müssen, dass es zwar viele Chancen gab, ich aber diese Chancen aus was für Gründen nicht wahrgenommen habe. Und ich bin heute Morgen einmal so dreist und ich schließe von mir auf dich. Ich glaube, dass wir Menschen so gestrickt sind, dass wir Menschen so gepolt sind, dass wir irgendwie versuchen, das Beste aus unserem Leben zu machen. Wir wollen nicht, dass unser Leben irgendwie so dahin plätschert. Wir wollen das Beste aus unserer Zeit machen, wir wollen das Beste aus unserem Geld machen, eben weil wir ja oft gar nicht so viel davon haben. Ich meine, aus diesem Grund gibt es ja diese ganzen Preisportale im Internet und das hat nicht nur etwas mit Geiz ist geil zu tun. Wir sind rational denkende Wesen, wir sind rationale Menschen und wir wollen gute Entscheidungen treffen, um am Ende mit unserer Entscheidung zufrieden zu sein. So sind wir gestrickt, so hat uns Gott gepolt. Und falls du mir nicht glaubst, dann möchte ich dich fragen, wann war das letzte Mal so ein Tag in deinem Leben, wo du viele Chancen hattest, etwas Gutes zu machen, du diese Chancen aber nicht ergriffen hast und du am Ende des Tages sagen musstest, das war nichts. Also dieser Tag, der war irgendwie, war blöd. Irgendwie hat nichts geklappt. Ich frage dich, hast du dich am Ende dieses Tages gut gefühlt oder hast du dich schlecht gefühlt? Ich glaube, du hast dich schlecht gefühlt, weil du gedacht hast, so viel Zeit hätte ich gehabt, so viele Chancen hätte ich gehabt und ich habe so wenig davon als eine Chance ergriffen und in meinem Leben umgesetzt. Und du musstest sagen, eigentlich fühlt sich das komisch an, es fühlt sich nicht gut an. Ich glaube, dass wir grundsätzlich so gestrickt sind. So, das ist unser alltägliches Leben, das ist unser alltägliches Denken, aber ich bin davon überzeugt, dass wir das auf unser geistliches Leben übertragen können. Im Römer 8, Vers 14, da heißt es, dass wir durch den Heiligen Geist, wenn wir Kinder Gottes sind, geleitet sind und geleitet werden. In uns gibt es so etwas wie eine innere Stimme, einen inneren Leitfaden. Es gibt ein über uns, ein über ich, das uns leitet, das uns führen möchte. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass Gott ständig um uns herum am Arbeiten ist. Das ist eine ganz tiefe, tiefe Überzeugung von mir, dass Gott ein Gott ist, der sich nicht zurücklehnt, sondern dass unser Gott ein Gott ist, der Gelegenheiten und der Chancen und der Möglichkeiten in unserem Leben kreiert Und dass es unsere Herausforderung ist und dass es unsere Aufgabe ist, diese Gelegenheiten wahrzunehmen, sie als Chance zu ergreifen und dort hineinzugehen. Deswegen ist es eine ganz entscheidende Frage, wie können wir Gottes Gelegenheiten, wie können wir Gottes Möglichkeiten, wie können wir Gottes Reden, Gottes Chancen in unserem Leben wahrnehmen? Ich möchte ganz ehrlich zu euch sein und ganz ehrlich zu euch sprechen. Ich persönlich glaube, dass wir als Gemeinde oder eigentlich müssten wir sagen, als Gemeinden, glaube ich, gerade vor einem ganz entscheidenden Punkt stehen. Wir müssen uns fragen, öffnet Gott gerade eine Tür, durch die wir hindurchgehen sollen? Oder ist das, was wir bisher gesagt haben an den Visionsabend zu dieser Vision, ist das eine nette Idee oder nur ein Hirngespinst, eine fantastische Idee, aber eben auch nicht mehr? Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was meine persönliche Meinung ist. Ich bin davon überzeugt, aber um euch nicht weiter zu manipulieren, habe ich gedacht, ich möchte euch Prinzipien an die Hand geben, an denen wir erkennen können, wo sich Chancen in unserem Leben auftun. Wo Gott vielleicht in irgendeiner Form am Wirken ist, wo Gott gerade irgendetwas tut und wir das erkennen sollen und wir das erkennen können durch Prinzipien aus dem Wort Gottes. Das Thema meiner Predigt lautet deswegen auch bereit sein für Gottes Gelegenheit. Und eigentlich ist es nicht nur eine Predigt, sondern es ist wieder eine kurze Predigtreihe, wo wir uns damit beschäftigen wollen, wie wir vielleicht das Reden Gottes in unserem Leben und das Wirken Gottes, die Möglichkeiten Gottes in unserem Leben wahrnehmen und dort hineingehen können. Und ich habe einen recht kurzen Vers eigentlich nur dazu ausgesucht, der uns da eine ganz große Hilfe ist. Und dieser Vers steht im Alten Testament im Buch Esther, Kapitel 4, Vers 14. Genauer gesagt im zweiten Teil von Vers 14. Esther, Kapitel 4, Vers 14. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal das Buch Esther gelesen hast. Und da heißt es, und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Esther Kapitel 4, zweiter Teil von Vers 14. Vielleicht fragst du dich gerade jetzt in diesem Augenblick, was hat dieser Text mit dem Thema zu tun, das du eben genannt hast? Bereit sein für Gottes Möglichkeiten, bereit sein für Gottes Handeln wahrnehmen. So, ich glaube, dass wir in diesem Text drei P's identifizieren können. Drei Prinzipien, die uns helfen können, Gottes Gelegenheiten, Gottes Handeln in oder um unser Leben wahrzunehmen. Drei P's. Das erste P lautet Personen, das zweite P lautet Perspektive und das dritte P lautet Position. Personen, Perspektive und Positionen oder Positionen. Und ich möchte heute Morgen mit diesem ersten P beginnen. Personen. Bereit sein für Gottes Gelegenheit. Personen. Lasst uns mal ganz kurz in den historischen Kontext dieses Buches gehen. Das Buch Esther gibt uns einen Einblick in das persische Königreich im 5. Jahrhundert vor Christus, also vor 2500 Jahren, also eine ganze ganze Menge Zeit ist bis heute vergangen, im 5. Jahrhundert vor Christus. Zu diesem Zeitpunkt war der gesamte vordere und der mittlere Orient von den Persern beherrscht. Die Perser hatten das babylonische Weltreich abgelöst und die Perser wiederum sollten dann später von den Griechen als Weltmacht abgelöst werden. Und die regelmäßigen Bibelleser von euch, die sich im Alten Testament bewegen, die wissen, dass die Babylonier, also die Vorgänger der Perser, Jerusalem erobert hatten. Und sie haben nicht nur Jerusalem erobert und die Mauer niedergebrochen und den Tempel abgebrannt, sondern sie hatten auch das, was wir heute vielleicht Elite nennen könnten, als Kriegsbeute nach Babylonien in das heutige Irak gebracht. Und in dem Moment, wo die Perser die Babylonier besiegt hatten, sind Juden von dem heutigen Irak in den heutigen Iran ausgewandert, auch weiter als Exilanten. So, und in diese Situation hinein, in das persische Großreich, der persische König, taucht nun dieses junge, aber sehr hübsche Teenager-Mädchen auf, Esther, die an den persischen Hof gerufen wird, weil der König, der persische König Xerxes, ja, oder Artaxerxes, je nachdem, manche Bibelausleger sind sich da nicht so ganz sicher, welcher persische König gerade gemeint ist, auf der Suche war nach einer neuen Frau. Also die Königin ist in Ungnade gefallen und nun brauchte der persische König eine neue Frau. Und die Esther wurde sozusagen gescoutet und gelangt an den persischen Hof. Zu Beginn dieses Buches Esther erfahren wir, dass Esther eigentlich ein Waisenkind ist. Und ihr Großonkel, der Mordechai, hat die Esther großgezogen. Und hier wird es ganz spannend und hier wird es ganz wichtig. Und ich hoffe, dass ihr jetzt so langsam merkt, worauf ich hinaus will. Denn dieser Mordechai wird im Buch Esther als eine sehr interessante Person dargestellt. Erstens ist dieser Mordechai ein sehr fürsorglicher Adoptivvater. Der Mordechai ist ein sehr fürsorglicher Adoptivvater. Nicht nur hat er Esther nach dem Tod ihrer Eltern bei sich aufgenommen, das an sich war damals sehr üblich. Aber ab dem Moment, wo die Esther an den persischen Königshof gelangt, da heißt es in Esra 2, Vers 11, besuchte der Mordechai täglich seine Adoptivtochter am persischen Hof und das für 12 Monate. Und was nicht so sehr in dem Text drinsteht, aber was wir uns bewusst machen müssen, die Esther war 12 Monate lang in Vorbereitung, dem persischen König vorgestellt zu werden. Und es ist im Grunde genommen sehr unwahrscheinlich, dass der Mordechai die Möglichkeit hatte, täglich mit seiner Adoptivtochter zu sprechen. Wahrscheinlich war er schlicht und ergreifend einfach nur am Hof und wollte über andere hören, wie es seiner Tochter, seiner Adoptivtochter Esther geht. Dieser Mordechai war eine Person, die nicht einfach etwas losgelassen hat, sondern sehr fürsorglich sich um die Esther gekümmert hat. Zweitens war der Mordechai eine sehr schlaue Person. Man würde im Englischen sagen, er war clever. In Esther 2, Vers 10, da wird uns berichtet, dass der Mordechai in dem Moment, wo klar wird, dass die Esther an den königlichen Hof kommt, er zu ihr sagt, ich sage das mal mit unseren Worten, oute dich nicht als Jüdin. Also wenn du an den königlichen Hof kommst, dann erzähl niemandem davon, dass du eine Person jüdischen Glaubens bist. Warum? Weil in dem Moment, wo die Esther sich als eine Person jüdischen Glaubens geoutet hätte, wäre sie sofort als eine Kandidatin für die neue Königin durchgefallen. Sie wäre nach Hause geschickt worden und es wäre aus und vorbei gewesen. Drittens wird uns dieser Mordechai als eine sehr loyale Person vorgestellt, nämlich dem König gegenüber. Wir erfahren nämlich im 2. Kapitel, dass eben weil der Mordechai sich täglich am königlichen Hof aufgehalten hat, er mitbekommt, dass 2 Personen planen, den persischen König zu töten. Und das bekommt der Mordechai mit. Und weißt du, der Mordechai hätte sich jetzt Folgendes denken können. Das ist ein persischer König, das ist ein heidnischer König, das ist mir völlig egal. Das kann Gottes Plan sein, dass ein neuer König kommt, der uns besser gesonnen ist, uns Juden gegenüber. Aber nein, so handelt der Mordechai nicht. Er bekommt von diesem Komplott mit und er meldet diesen Komplott, er meldet diesen Staatsstreich und so kann verhindert werden, dass der persische König getötet wird. Und noch was Viertes erfahren wir aus dem Buch Esther. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste, könnte man fast sagen. Der Mordechai war ein sehr charakterstarker und man könnte sagen im positiven Sinne frommer Jude. Er weigert sich nämlich, dem Premierminister des persischen Königs, dem Haman, Ehrerbietung dahingehend zu erweisen, dass er vor diesem Premierminister auf die Knie geht. Wenn ihr einmal Zeit habt, das Buch Esther in den kommenden Tagen zu lesen, ist nicht sehr lang, es sind 11 Kapitel, Da werdet ihr lesen, dass der Haman zum Premierminister erkannt wird, und das war so ein Machtmensch, ja, das war so eine Person, die sehr viel aus der Ehrerbietung von anderen Menschen gezogen hat, auf der anderen Seite aber sehr unsicher gewesen ist. Und der Mordechai weigert sich, vor einen Menschen auf die Knie zu gehen. Ja, warum? Weil jeder fromme Jude weiß, es gibt nur einen Gott, den ich anbeten soll. Und das ist der Gott Jahwe. Und das sind nicht irgendwelche Menschen, das sind nicht irgendwelche Statuen oder was auch immer. Keine Bilder. Jetzt fragst du dich, alles schön und gut, aber nochmal, was hat das mit dem Predigtthema zu tun? Ich möchte euch weiter in die Geschichte hineinführen. Dieser Premierminister des persischen Königs, dieser Haman, entwickelt einen so unglaublichen Hass Mordechai gegenüber, dass er sich vornimmt, dass er nicht nur den Mordechai ermorden lassen möchte, sondern er möchte mit dem Mordechai das ganze jüdische Leben, alle im persischen Reich lebenden Juden töten lassen. Er überredet den persischen König, der dann ein Gesetz erlässt, das besagt, dass zu einem bestimmten Tag alle Juden, die im persischen Reich leben sollen, hingerichtet werden müssen. Und wie macht Haman das? Er überredet den persischen König und sagt, wenn du das tust, dann wird das ganze Geld, der ganze Besitz der Juden in deine Staatskasse hineinfließen und du wirst ein reicher König sein. Erlaubt mir an dieser Stelle einen ganz kurzen Hinweis, und das ist so ein bisschen off-topic, also außerhalb des Themas, aber der sogenannte Antisemitismus ist nicht politisch bedingt, sondern geistlich. Antisemitismus hat keine politische Ursache, sondern eine geistliche. Warum? Weil der Widersacher Gottes, der Satan, der Teufel, immer und immer und immer wieder versuchen wird, das Volk Gottes zu vernichten, zu zerstören. Also man mag über den ganzen Nahostkonflikt und über das jüdische Volk denken, was man will, aber dieser Konflikt ist kein ursächlich politischer, sondern er ist ein geistlicher Konflikt und er kann deswegen auch nur geistlich letztendlich gelöst werden. Das ist mal so eine Nebeninformation. Kommen wir mal zurück zu unserem Bibeltext. Also die im persischen Großreich lebenden Juden sind in diesem Moment ganz extrem existenziell bedroht. Falls Gott nicht irgendein Wunder tun sollte, dann würde das bedeuten, dass beinahe das gesamte jüdische Volk ausgerottet werden würde. Und in diese Situation hinein spricht unser Bibelvers. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Bereit sein für Gottes Gelegenheit. Wie nehme ich Gottes Reden, Gottes Handeln, Gottes Gelegenheit wahr? Die Antwort darauf ist, Gott gebraucht Menschen. Gott gebraucht Personen. Nicht nur, aber auch, die uns helfen, dass wir Gottes Gelegenheiten, Gottes Handeln in unserem Leben wahrnehmen. Denn genau das macht der Mordechai hier mit der Esther. Es sind sich beinahe alle Bibelausleger einig, dass das, was der Mordechai hier sagt, der Esther noch gar nicht in den Sinn gekommen ist. Es braucht also den Mordechai, der seiner Adoptivtochter diesen Vorschlag macht und sagt, überleg mal Esther, unser Volk, dein Volk ist existenziell bedroht. Wenn kein Wunder geschieht, dann werden wir ausgerottet. Und überleg doch mal, könnte es sein, dass Gott das alles so geführt hat, dass du jetzt am königlichen Hof bist, dass du die persische Königin bist, um dein Volk zu retten, um dein Volk von dieser existenziellen Bedrohung zu bewahren. Der Mordechai musste die Esther förmlich darauf stoßen und das ist keine Charakterschwäche der Esther, sondern diese junge Frau, dieser Teenager, war mit ganz anderen Dingen gerade beschäftigt. Und genau deswegen brauchte es den Mordechai, der einfach zu der Esther hineinspricht und sagt, Esther, schau dir doch mal an, was passiert ist. Und schau dir doch mal diese Situation an. Und Gott hat dich an diesen Ort gesetzt. Gott hat es so geführt, dass du jetzt hier am königlichen Hof bist, um dein Volk zu retten. Wenn wir uns fragen, wie wir Gottes Gelegenheiten erkennen können, dann lautet eine Antwort, nicht die alleinige, aber eine Antwort, indem wir Menschen um Rat fragen. Indem wir mit Menschen im Austausch sind, die uns beraten, die uns auf Dinge aufmerksam machen. Aber Vorsicht, nicht nur irgendwelche Menschen. Nicht nur irgendwelche Menschen, nicht nur irgendwelche Buddies oder Kumpels, wobei ich nichts gegen Buddies und Kumpels habe, ja. Aber vielleicht hilft dir folgende Regel. Je wichtiger die Entscheidung ist, die du zu treffen hast, desto sorgfältiger solltest du darauf achten, wer dich berät. Je wichtiger die Entscheidung ist, die du zu treffen hast, desto sorgfältiger solltest du darauf achten, wer dich berät. Überlegen wir noch einmal, wie Mordechai uns vorgestellt worden ist, als eine Person, die loyal dem persischen König gegenüber ist, als eine Person, die gottesfürchtig ist, als eine Person, die charakterfest ist, als eine Person, die ihre Fürsorge gezeigt hat. Und ich denke, auch wir sollten nach Menschen Ausschau halten, die unsere Berater sind, die uns helfen, Gottes Gelegenheiten und Gottes Handeln in unserem Leben wahrzunehmen, aber nicht nur irgendwelche, sondern wir sollten nach Leuten Ausschau halten, die durch ihren Lebensstil, durch das, was sie sind, durch das, was sie repräsentieren, durch ihr ganzes Sein, durch ihr Leben, durch ihr Lebenswerk an Glaubwürdigkeit gewonnen haben, die in unser Leben hineinsprechen dürfen. Die Frage lautet also, wer berät dich? Wer hilft dir, Gottes Gelegenheiten in deinem Leben zu erkennen? Wer hilft dir, Gottes Handeln zu realisieren? Wovon lässt du dich beraten? Von Freunden? Von sozialen Medien? Von irgendwelchen Kontakten? Oder solltest du nicht vielmehr fragen, wo sind Leute, die durch ihr Leben bewiesen haben, dass sie fürsorglich ein liebendes Herz haben, dass sie fürsorglich leben. Menschen, die loyal sind. Menschen, die im Leben nicht einfach so schnell aufgeben, sondern über Jahre und Jahrzehnte an einer Stelle geblieben sind. Menschen, die gottesfürchtig sind. Das ist vielleicht das wichtigste Kriterium. Das sind Menschen, das sind Berater, das sind Hilfen, die Gott dir auf den Weg stellt, um dich auf das Handeln und das Wirken Gottes in deinem Leben aufmerksam zu machen. Die sagen, hey, kann es sein, dass Gott gerade etwas in deinem Leben tut? Ich weiß nicht, wie oft ich schon tausende von Kilometern gefahren bin, um mit Menschen zu sprechen. Nicht mit irgendwelchen Menschen, sondern wo ich gesagt habe, hier, ich möchte mit dir reden. Ich stehe vor einer wichtigen Entscheidung. Ich frage mich, ist das Gottes Gelegenheit, sind es meine Gedanken? Ich erinnere mich, Astrid und ich, wir hatten damals Amira noch nicht, wir waren noch nicht hier. Ich hatte so einen Gedanken, ich habe manchmal so Gedanken, weißt du, etwas zu tun, etwas zu machen. Und wir sind viele hundert Kilometer gefahren in den Norden und haben eine Person besucht, die wir sehr wertschätzen bis heute. Und ich habe so meine Gedanken mitgeteilt, so was ich denke und meine, was ich tun sollte. Und die Antwort von dieser Person war überhaupt nicht das, was ich hören wollte. Das war so ein, vergiss es, mach es nicht. Weißt du, ich habe mir so Gedanken gemacht, das möchte ich tun, das möchte ich machen und so. Und diese Person war, vergiss es, erlaube ich dir nicht. Ich werde alles dafür tun, dass es nicht passiert. Da musste ich erstmal schlucken. Aber weißt du was, diese Person war erstens fürsorglich. Diese Person hat bis dato, bis dahin und danach bewiesen, dass es dieser Person nicht um ihr eigenes Ding geht, sondern um Menschen. Diese Person war loyal, das war eine Person, die Dinge durchgezogen hat, die nicht aufgegeben hat. Und diese Person ist bis heute sehr, sehr gottesfürchtig. Wer berät dich? Eine gottesfürchtige, loyale, fürsorgliche Person, die dir nicht nach dem Mund redet, die dir nicht das sagt, was du hören möchtest, sondern die dir in Anführungszeichen auch mal den Kopf wäscht. Und das im ersten Moment so, das wollte ich gar nicht hören, ist. Aber die es gut mit dir meint und die dich aufmerksam macht auf Dinge, die Gott vielleicht gerade in deinem Leben tut. Ich möchte diesen Punkt noch ein wenig weitern und dir vielleicht eine herausfordernde Frage stellen. Bist du eine solche Person oder kannst du eine solche Person sein, die anderen hilft, die Gelegenheiten und das Handeln Gottes wahrzunehmen? Bist du eine Person, die Menschen hilft, dass sie Mut bekommen, um Schritte zu gehen, weil Gott ihnen eine Tür öffnet? Bist du eine Person, die durch ihren Lebensstil, durch ihr Lebenswerk Glaubwürdigkeit errungen hat, sodass du ein Berater für andere werden kannst? Und wenn nicht, warum bittest du Gott nicht, dass du eine solche Person werden kannst? Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Gott bitten, Herr, mach mich zu einer Person, die anderen Menschen helfen kann, Gottes Gelegenheiten wahrzunehmen, dass Gott dieses Gebet unglaublich ernst nimmt. Und warte ab, wie Gott dich führt, deine nächsten Schritte zu tun, wie Gott deinen Charakter formt, wie Gott deinen Charakter prägt, dass du irgendwann ein Berater, ein Coach, ein Mentor, ein Vorbild werden kannst für andere, die in das Leben von anderen Menschen hineinsprechen kann. Ich träume von einer Kirche, ich denke über eine Gemeinde nach, die voll ist von Menschen, die gute Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben. Und weißt du was, wir müssen so viele kleine und große Entscheidungen in unserem Leben treffen. Und Tatsache ist, in der Bibel steht nicht, wen du heiraten sollst. Tatsache ist, in der Bibel stehen viele Dinge nicht, die wir tun sollen, wir finden viele Prinzipien. Das ohne Frage, aber es kann manchmal sein, dass wir einfach blind sind für das, was das Wort Gottes als Prinzipien uns auf dem Weg gibt. Da brauchen wir Menschen, die sagen, hast du das eigentlich gar nicht wahrgenommen, was Gott gerade in deinem Leben tut? Bist du eigentlich blind? Kann es nicht sein, dass all diese Dinge gerade passiert sind, weil Gott noch etwas vorhat mit dir? Ich träume von einer Gemeinde, wo Menschen durch offene Türen hindurchgehen, die Gott öffnet, weil sie gut beraten worden sind. Wie stark wäre es doch, wenn wir so demütig werden, Rat und Beratung und vielleicht gelegentlich auch mal eine klare Ansage in unserem Leben zu akzeptieren. Wie oft hatte ich das in der Seelsorge im Gespräch, dass ich am liebsten sagen würde, weißt du was? Das ist absoluter Quatsch, das ist absoluter Müll, was du hier tust. Und wenn du das weiter so tust und wenn du das weiter so denkst, dann wird dein Leben scheitern. Hätte es oft gerne so gesagt, ich habe es dann diplomatischer, politischer ausgedrückt. Im Nachhinein habe ich gedacht, hättest du es mal so gesagt. Hättest du mal den Kopf gewaschen, aber ich wollte nicht auf Diskussionen hinterher mich einlassen. Wie stark wäre es doch, wenn wir diese innere Demut hätten in uns, dass Leute uns den Kopf waschen dürfen. Und weißt du was, solche Leute gibt es auch in meinem Leben. Nicht nur ganz nah in meiner Familie, sondern auch darüber hinaus. Menschen, die mir etwas sagen, wo ich denke, boah, das wollte ich eigentlich jetzt gerade nicht hören. Aber was so gut ist, was so wichtig ist, damit ich Gottes Gelegenheiten in meinem Leben wahrnehme. Wie genial wäre es, wenn es hier in unserer Gemeinde Menschen gäbe, die durch ihr Leben und durch ihre Lebenssituation, durch ihr Lebenswerk Vertrauen gefunden haben, um Berater für andere zu sein, die einfach nicht mehr weiter wissen. Um Menschen die Möglichkeit zu geben, durch offene Türen hindurchzugehen. Bereit sein für Gottes Gelegenheit, das erste P, Personen. Wo sind die Personen in deinem Leben, die dich auf das Wirken Gottes, auf das Handeln Gottes aufmerksam machen können und dürfen? Und sind diese Personen fürsorgliche Menschen? Sind diese Personen gottesfürchtig? Und haben diese Personen sich bewährt in ihrem Leben? Gibt es solche Menschen in deinem Leben? Wenn es solche Menschen gibt in deinem Leben, dann rede mit diesen Menschen, dann sprich mit diesen Menschen. Und ja, entscheiden musst du. Eine Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Aber es ist manchmal gut, diesen Menschen zuzuhören und ihren Rat zu befolgen, damit du keine Extraschleife gehen musst, damit du keinen Umweg gehst, sondern damit du durch die Tür gehst, die Gott dir dir öffnet. Amen. Wir wollen nächste Woche uns damit mit dem zweiten P beschäftigen, mit der Frage der Perspektive. Also wie nehme ich Gottes Handeln in meinem Leben wahr? Wie nehme ich Gottes Gelegenheiten in meinem Leben wahr? Es ist eine Frage der Perspektive. Damit wollen wir